Ich habe mir gedacht, wir machen das heute mal ganz anders. Ich möchte mit euch über das GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz sprechen, welches ja vor knapp anderthalb Wochen verabschiedet wurde und wirklich extrem viel Gegenwind in der pflegerisch, medizinisch und ja auch Gesundheitswelt gemacht hat und sich sehr, sehr viele Leute empört und echauffiert hat.
Moin.
Pflegestark. Der Podcast rund um Gesundheit, Medizin und Pflege. Powered by VRK.
Vielleicht im Nachgang macht es auch nochmal Sinn, dass wir einfach nochmal sachlich nüchtern an diese Sache rangehen und ich euch vielleicht nochmal erkläre, was das wirklich jetzt am Ende des Tages bedeutet. Was wurde da jetzt verabschiedet? Was für positive oder negative Nebenwirkungen kann das haben und was bedeutet überhaupt die ein oder andere Verabschiedung? Und ich möchte euch nochmal so ein bisschen erklären, warum ist es überhaupt dazu gekommen? Wie wir alle wissen, ist es so, dass die gesetzliche Krankenversicherung unglaublich viel Ausgaben hat, dass sie defizitär wirtschaften. Das heißt, dass ja wohl sehr, sehr viel mehr Geld ausgegeben wird, als eingenommen wird. Und dass jetzt gesagt wurde, hey, die Kosten müssen gering gehalten werden, sie müssen eingespart werden und gleichzeitig sollen ja die Beitragserhöhungen vermieden werden. Also das heißt, wir sollen nicht noch mehr Geld bezahlen. Ich finde hier schon so der erste Kritikpunkt, wir zahlen unglaublich viel Geld. Es ist sehr, sehr viel Geld im Umlauf und ich glaube nicht, dass es wirklich hauptsächlich an dem Geld liegt, sondern dass es wirklich so ist, dass das Geld, was wir in diese Krankenkasse, in die Krankenversicherung einzahlen, dass es zum einen falsch verteilt ist und dass wir halt einfach ein falsches System haben mit zu vielen Krankenkassen, dass wir einmal GKV und PKV haben und dass es auch dazu oder aufgrund von diesen beiden Dingen auch dort zu diesem Problem kommt. Aber nun, mein Gott, jetzt ging es halt einfach darum, wir müssen Kosten einsparen, wir müssen irgendwie schauen, dass wir das Ganze verbessern und da hat man sich das Krankenhaus angeschaut und hat gesagt, was kann man hier machen? Es hat die Berufsgruppe der Pflegenden schon relativ hart getroffen. Ein Punkt, der angegangen wurde, war das Pflegebudget. Vielleicht nochmal ganz, ganz kurz zum Kontext. Das Pflegebudget ist damals entstanden, weil man gesagt hat, in den DRGs, in den Fallpauschalen ist Pflege ein reiner Kostenfaktor und ist nicht wirklich abbildbar. Man hat dann gesagt, man nimmt das Pflegebudget und nimmt Pflege sozusagen aus den Kosten der DRGs raus und vergütet sie sozusagen separat. Also eine Refinanzierung von Pflegefachpersonen. Das hat den Kliniken sozusagen die Möglichkeit ergeben, dass Pflegefachpersonal, insbesondere in der direkten Patientinnenversorgung, refinanziert wurde. Das heißt, viele Kliniken konnten viel, viel mehr Personal einstellen, konnten sich auf die Suche machen, konnten teilweise neue Rollen aufbauen, also viele Aufgabenbereiche auch neu definieren, konnten sagen, hey, wir können akademisiertes Pflegepersonal in der direkten Versorgung mit Stellenanteilen in der nicht direkten Versorgung einbauen, um auch die Pflegeprofession weiterzuentwickeln. Das hatte wirklich gute Vorteile und insbesondere viele Kliniken, die sich da auf den Weg gemacht haben, haben wirklich einen guten Personalzuwachs gehabt und haben es geschafft, viele Bereiche auch wieder zu stabilisieren. Das heißt, wir haben tatsächlich gemerkt, dass viel Personal eingestellt wurde. Naja, was ist vielleicht so ein bisschen der Knackpunkt? Das Pflegebudget war eigentlich immer eine gute Sache, aber wir hatten das große Problem, dass wir auch viele hatten, die das Pflegebudget zweckentfremdet haben. Bedeutet, eigentlich war es dafür da, dass die direkte pflegerische Versorgung damit finanziert und refinanziert wird. Was ist dann passiert? Es wurden Serviceleistungen, Transportdienste etc. gestrichen und Pflege wurde dann wieder dazu eingesetzt, diese Dinge zu machen, die nicht pflegerisch sind. Das heißt, eine Zweckentfremdung des Pflegebudgets. Das hat an der einen oder anderen Stelle natürlich zu einer, ich sag mal, Fehlanreiz oder zu einer Misswirtschaft geführt. Und ja, natürlich sind die Stimmen laut geworden und auch ich fand das an der einen oder anderen Stelle nicht mehr okay und kann auch verstehen, warum das Pflegebudget hier in die Kritik gekommen ist. Aber das neue Gesetz soll jetzt regeln, dass das Pflegebudget erstmal noch bleibt, aber ab 2027 sollen sehr, sehr strenge Refinanzierungsvorgaben da sein. Bedeutet, es wird gedeckelt. Wir wissen alle, das bedeutet, am Ende des Tages wird nicht mehr einfach Personalzuwachs möglich sein und es werden viele neue Stellen oder Umstrukturierungen sicherlich nicht mehr in diesem Umfang möglich sein, wie es vorher war. Und was kommt nach 2027? Genau, da soll das Pflegebudget wegfallen und es soll ein neues Finanzierungsmodell kommen. Die Sache ist aber wieder die, es gibt aktuell noch kein klares Finanzierungsmodell und wir sprechen hier gerade nur von Eventualitäten und das Ganze muss ausgearbeitet werden. Ich bin wirklich gespannt, denn hier müssen wir wirklich jetzt in Hochdruck ein gutes, plausibles Finanzierungsmodell erschaffen, was Pflege auch, sage ich mal, leistungstechnisch gut abbildet und am Ende des Tages dann auch irgendwie wieder so einen Anreiz schafft, dass Pflege nicht nur einfach als Kostenfaktor gesehen wird und gekürzt wird, sondern dass man wirklich auch Qualität mit Pflege leisten möchte. Das heißt, es wird viel, viel Unsicherheiten geben, viele Stellen werden vermutlich vielleicht nicht mehr refinanziert werden. Einige Bereiche, die es vielleicht über die letzten Jahre nicht geschafft haben, genug Personal aufzubauen, werden noch mehr Schwierigkeiten haben. Und das Ganze ist schon mal ein großer Kritikpunkt. Das Zweite, was riesengroß auch diskutiert wurde, war die PPR 2.0. Ihr kennt vielleicht das Pflegepersonalbemessungssystem, was eingeführt wurde. Es ist eigentlich verpflichtend gewesen. Es sollte so ein bisschen die Pflegepersonalvorgaben als also mit einem Bemessungsinstrument sozusagen darstellen und somit auch auch ein bisschen widerspiegeln, wie viel Pflegepersonal dann eigentlich am Ende des Tages benötigt wird. Auch die PPR ist immer wieder in Kritik gewesen, weil sie definitiv nicht alles abdeckt, weil sie nicht alle Schichten abdeckt und auch nicht alle Bereiche. Aber es war zumindest mal ein Bemessungssystem, was Pflege zumindest, sage ich mal, mit einer Datengrundlage ausgestattet hat. Jetzt mit dem Wegfall werden diese Daten am Ende des Tages, falls sie ausgewertet wurden, entweder einen Erfolg oder einen Nichterfolg darstellen. Aber Fakt ist, dieses Personalbemessungsinstrument wird wegfallen und damit auch Vorgaben für gewisse Bereiche. Das kann auch positiv und negativ gesehen werden, aber natürlich überall da, wo Vorgaben wegfallen, werden sich auch Kliniken nicht mehr daran halten. Das wissen wir natürlich auch. Dann gibt es aber noch, unabhängig von den Pflegepersonaluntergrenzen sozusagen oder die Pflegebemessungssysteme, gibt es die Pflegepersonaluntergrenzenverordnung. Ihr kennt sie vielleicht noch, PPUGV, die damals gesagt hat, welche Untergrenzen müssen für bestimmte Bereiche eingehalten werden, wie zum Beispiel Geriatrie, Intensiv oder auch Kinderbereiche, damit wir sozusagen einen Mindeststandard nachweisen können. Diese Personaluntergrenzen waren in den Leistungsgruppen. Bedeutet, wer einen Leistungsgruppenzuweis bekommen hat, ich sage jetzt zum Beispiel Stroke Unit, der musste sich zum Beispiel auch daran halten, dass gewisses Personal auch vorgehalten wird. Diese Untergrenzen sind jetzt als Voraussetzung für Leistungsgruppen rausgefallen. Bedeutet, selbst wenn man das Personal nicht mehr nachhält oder das regelmäßig vielleicht unterschreitet, bleiben dennoch die Leistungsgruppen bestehen. Das war natürlich vorher nicht so. Wenn man regelmäßig diese Untergrenzen geschnitten hat, konnte es sein, dass man auch Abstriche bei der Vergütung der Leistungsgruppen hatte. Das soll damit ein bisschen ausdifferenziert werden. Auch hier wird sehr, sehr viel, sage ich mal, darum gestritten. Die Pflegepersonaluntergrenzen werden nämlich unabhängig von den Leistungsgruppen jetzt noch bestehen. Das heißt, sollte man mal auf der Intensivstation unter diesem Schnitt kommen, dann gibt es eine Sanktionszahlung. Das ist ja auch für mich schon der absurdeste Faktor immer gewesen, denn niemand von uns weiß, wo diese Gelder eigentlich hingehen. Also was wird mit diesen Geldern gemacht? Und sind wir mal ganz ehrlich, diese Gelder sind auch absurd niedrig und es gibt viele Kliniken und Geschäftsführungen, die bewusst kalkuliert haben, was denn eine Sanktionszahlung für mich bedeuten würde und was Personalzuwachs bedeuten würde und haben das dann gegengerechnet und haben Sanktionen billigend in Kauf genommen. Ich finde nach wie vor, dass das Katastrophe ist und ich bin kein Fan von den Pflegepersonaluntergrenzen, weil das ist das Mindeste, was überhaupt auf diesen Stationen stattfinden sollte. Sie werden trotzdem immer wieder geschnitten, die Sanktionen sind lächerlich und ich glaube, eigentlich sind die Pflegepersonaluntergrenzen an vielen Stellen auch unnötig geworden, weil sie teilweise sowieso nicht eingehalten werden und sie so gering sind, dass ich sowieso fragwürdig finde, wer sowas als Mindeststandard überhaupt vorgeben möchte. Aber auch hier wieder ein anderer Kritikpunkt. Es sind immerhin Untergrenzen und wenn diese reduziert sind, wegfallen oder aus den Leistungsgruppen herausgenommen werden und weniger Druck ausüben, ja, dann wird es am Ende des Tages bedeuten, dass auch hier sicherlich öfter diese Grenzen geschnitten werden und vielleicht sogar am Ende des Tages komplett missachtet werden. Also auch hier gibt es unterschiedliche Blickwinkel darauf. Was ist das Letzte? Es gibt noch die Möglichkeit, dass man gesagt hat, man möchte Pflegeleistungen darstellen und ersichtlich machen. Es soll ein Klassifikationssystem für Pflegeleistungen oder Pflegediagnosen entwickelt werden. Ich finde, das ist eine Chance. Das ist das, was ich ja schon beim Pflegebudget gesagt habe, dass man zumindest Pflege qualitativ auch sichtbar macht und auch ja Vergütungsrelevanz schafft, weil das ist halt am Ende des Tages das, was auch personalfest reinbringt. Das ist nichts anderes bei den Ärztinnen und Ärzten, die über einen Facharztstandard zum Beispiel auch definieren, wie Ausstattungen für gewisse Bereiche und Leistungsgruppen aussehen sollen und damit sozusagen ja auch einen qualitativen Anspruch da stellen. Das braucht die Pflege auch, aber auch hier muss man natürlich sagen, wie soll das am Ende ausgestaltet werden? Also wir müssen hier auch erstmal Systeme entwickeln und ich glaube, dafür muss man jetzt mutige Schritte nach vorne machen. Dieses Gesetz, was verabschiedet wurde, wird eine massive Auswirkungen auf unser Gesundheitssystem haben, natürlich ganz, ganz hart die Krankenhäuser treffen. Ich sage bewusst aber auch Gesundheitswesen, denn wenn Krankenhäuser betroffen sind, ist auch immer die ambulante Versorgung irgendwie mit beeinträchtigt und wird es irgendwie auch spüren, weil wenn wir jetzt einen Abbau von Leistungen in den Krankenhäusern haben werden, die Versorgung qualitativ vielleicht auch schlechter wird, wir am Ende vielleicht auch Personalabbau haben werden, dann werden wir diese Auswirkungen auch im ambulanten Sektor spüren. Das Gesetz ist nach wie vor ein riesengroßer Einschnitt und dieser Einschnitt wird Auswirkungen haben. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass wir an der einen oder anderen Stelle Personal verlieren werden, dass die Qualität erheblich sinken wird und dass wir als Pflege mal wieder, ja, wirklich am Ende des Tages verarscht wurden, weil wir einfach nicht Wir schaffen es einfach nicht, eine vernünftige Lobby aufzubauen und so zu organisieren, dass wir genau an solchen Gesetzesvorhaben auch wirklich aktiv mitwirken können. Es ist so, dass auch viele sagen, und ihr wisst ja, ich bin im Vorstand der Pflegekammer Nordrhein-Westfalen tätig und wir sind eine Landespflegekammer. Dennoch setzen wir uns auch auf Bundesebene für Gesetze ein und versuchen, Stellung zu beziehen. Aber ich würde euch jetzt mal, ich sag's euch ganz ehrlich, hätten wir in allen Bundesländern eine Landespflegekammer und eine wirklich, wirklich starke Bundespflegekammer und wir wären 1,8 Millionen organisierte Pflegefachpersonen, dann könnten wir im Selbstverwaltungssystem aber so einiges auf den Kopf stellen und könnten solche Gesetzesvorhaben ganz anders angehen. Aktuell arbeiten wir mit sehr, sehr vielen Insellösungen. Es sind unterschiedliche Verbände, Institutionen oder ähnliches, die versuchen, für die Pflege zu sprechen, aber wir kriegen die PS einfach nicht auf die Straße und das ärgert mich. Ich bin davon überzeugt, dass wenn wir wirklich zusammenstehen würden, uns organisieren würden, die unterschiedlichen Institutionen und Interessensvertretungen zusammenhalten würden, einen gemeinsamen, ich sag mal, Schlachtplan entwickeln würden, dann könnten wir auch wirklich was bewegen. Aber nein, viel zu oft zerfleischen wir uns untereinander, wir graben irgendwelche Kämpfe aus und versuchen uns gegeneinander zu bearbeiten, statt miteinander zu arbeiten. Ich finde es wirklich dramatisch und dieses Gesetz zeigt doch mal wieder, dass wir wirklich kaum Einfluss darauf nehmen konnten und dass die Regierung hier eigentlich ein bisschen missachtet hat, was aus der Fachgruppe sozusagen in die Politik gespielt wurde. Mich bestärkt das in meiner Motivation, berufspolitisch aktiv zu sein, weil ich glaube, nur so haben wir die Möglichkeit, aktiv mitzuwirken. Aber ich möchte euch auch dazu motivieren, engagiert euch, organisiert euch, schließt euch zusammen und lasst uns gemeinsam an Lösungen arbeiten. So viel zu meiner nüchternen Einschätzung, was das GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz eigentlich wirklich bedeutet. Ich bin auf euer Feedback gespannt und wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.
Pflegestark. Der Podcast rund um Gesundheit, Medizin und Pflege. Powered by VRK. Dieser Podcast wird produziert von Moin Media im Auftrag des VRK. Dem Versicherer im Raum der Kirchen. Host Dominik Stark. Executive Producer Jörg Altendorf und Malte Mondri. Produktion Vanessa Kolocicic. Kamera Dominik Stark. Ton Dominik Stark. Redaktion Dominik Stark.